Es geht immer noch um den Kapitalmarkt, viel zu viel um den Kapitalmarkt. Also wenn man glaubt, dass man erfolgreiche Immobilienprojekte bauen kann, die dem Kapitalmarkt gerecht werden, das ist eine riesige Fehlannahme. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr bei Schaeffler beraten zu dürfen, den Klaus Rosenfeld, der ist CEO von Schaeffler und, glaube ich, agiler Manager. Und der hat verstanden, es gibt keine Transformation bei uns im Unternehmen ohne eine immobilienwirtschaftliche Komponente. Also wir reden davon, dass 60-70% der Flächen in 10 Jahren in der deutschen Industrie bei den Großunternehmen gerade verändert werden. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Büroflächen, wenn die freigezogen sind, hinterher nicht wieder mit was Neuem ersetzt werden könnten. Also wir brauchen unfassbar viele Labore in Deutschland. Wir haben eine große Tendenz zur Integration von Leben und Arbeiten. Das erfordert irgendwo auch komplett neue Strukturen. Das ist ein Transformationsprozess, den wir jetzt erleben werden in nächster Zeit. Wir werden die Innenstädte wieder belebt sehen durch Wohnen und durch Arbeiten. Das wird zwangsläufig kommen. Das ist auch eine Riesenchance für die Innenstädte, um die auch wieder lebenswerter zu gestalten. Das wird kommen. Da ist der Ansatz. Mach ein Public-Private Partnership, mach ein Business Improvement District. Das hat jetzt auch ein Bart, der Begriff. Mhm. Das kann man doch nochmal neu machen und nochmal neu revitalisieren, aber arbeitet zusammen. Die Verwaltung in Deutschland ist so tranig, wenn du irgendwo einen Transformationsprozess in Gang setzen möchtest, dann sagt mir im Durchschnitt die deutschen Großunternehmen aus dem Corporate Real Estate Bereich, das verzögert sich zwischen 20-25%.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Talk, dem Podcast von Immobilienmanager. Ja, kaum jemand prägt die wissenschaftliche Debatte über Corporate Real Estate Management in Deutschland so nachhaltig wie Professor Dr. Andreas Pfnür, mit dem ich heute spreche. Als Leiter des Fachgebiets Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt begleitet er seit vielen Jahren die Transformation der Immobilienwirtschaft mit Studien, die weit mehr über die Branche hinaus Beachtung finden. Seine Forschung verbindet wissenschaftliche Tiefe mit einem klaren Blick auf die Praxis und die strategische Rolle von Immobilien im Unternehmen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, warum Immobilien heute weit mehr sind als Kostenfaktor oder Bilanzposition. Andreas erklärt, weshalb Corporate Real Estate Management endlich auf die Agenda der Unternehmensführung gehört, warum Immobilien zum Enabler von Transformation werden und weshalb Unternehmen ihre Flächen künftig völlig neu denken müssen. Außerdem diskutieren wir, welche Konsequenzen das für Investoren, Projektentwickler und die Bestandsalter eigentlich hat, warum Büroflächen in vielen Unternehmen deutlich schrumpfen werden und weshalb der Kapitalmarkt allein nicht länger der richtige Maßstab für erfolgreiche Immobilienstrategien ist. Lieber Professor Dr. Andreas Pfnür, herzlich willkommen bei uns im kleinen, süßen Podcast-Format.
Danke, André. Guten Tag zusammen.
Wir fangen wie immer an mit unseren leichten Einstiegsfragen und ich finde, die erste ist gleich die schwierigste für dich eigentlich, glaube ich, oder? Nord- oder Ostsee?
Eindeutig. Als ich meinen Habilitationsvortrag gehalten habe, hat mich Volker Mennig, den vielleicht auch einige kennen, der ist ja auch so Immobilienökonom, war damals Dekan an der Uni Hamburg, begrüßt, hier kommt Andreas Pfnür aus der Nordsee. Er wollte was anderes sagen, aber seitdem bin ich Andreas Pfnür aus der Nordsee und das ist auch so ein bisschen meine Stimmungslage. Also ich fühle mich immer sehr, sehr an der Nordsee wohl.
Das heißt, deine Stimmungslage ist, mal ist die Flut da und mal ist die Ebbe da? Also ist deine Stimmungslage so zwischen Tidenhub ganz oben und ganz unten?
Ja, das ist auf jeden Fall. Und vor allen Dingen immer ein bisschen Wind, ne? Immer eine frische Brise im Gesicht.
Das hätten wir dringend gebraucht, ja. Wenn du heute nochmal studieren müsstest, welches Fach würdest du dann wählen?
Ich würde tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man gerade studieren kann.
Okay, das musst du kurz erklären, warum?
Ja, weil ich glaube, dass die Welt sich schon gewaltig ändert in unglaublicher Geschwindigkeit und da ein bisschen Ahnung von Technik zu haben, eine gute Ausbildung im rechtlichen Bereich und vor allen Dingen natürlich auch das ökonomische Rüstzeug zu haben und daraus im Prinzip dann Managemententscheidungen treffen zu können, das ist für das Berufsleben, glaube ich, der Zukunft die perfekte Wahl. Ich sehe doch sehr viele Jobs durch AI flöten gehen, egal was andere sagen, die gehen flöten, gerade für Berufsanfänger. Und unsere Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker haben da, glaube ich, einen sehr soliden Stand.
Damit hast du meine dritte Frage quasi fast schon beantwortet, nämlich welchen Ratschlag würdest du jungen Menschen geben, die Lust auf Corporate Real Estate Management oder auf Immobilien haben?
Ja, auf jeden Fall mehr Praxis machen und eine sehr solide theoretische Grundausbildung. Ich sehe immer mehr, dass junge Menschen so schon Berufe studieren. Und Berufe kann man nicht studieren, Berufe kann man nur lernen. Aber man kann eine gute Grundausbildung studieren und so allgemeine Management-Skills und das ist genau das, was ich sagte, eine Basisahnung von Recht zu haben, eine Basisahnung von Managementsystemen und Wirtschaft zu haben, von Finance, eine Basisahnung irgendwo in der Technik, dann hat man, glaube ich, einen guten Mindset. Also ich denke, das Wichtigste ist, Praxis auf der einen Seite zu sammeln, einen guten Praktika und auf der anderen Seite diese wirklich gute theoretische Grundausbildung und da meine ich, die Skills zu lernen.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das Studium ist die Eintrittskarte in eine Welt und dann lernt man den Job. Ja.
Ja. Also ich mag das jetzt ungern sagen, aber es gibt halt eine ganze Reihe so an Fachhochschulen, wo man mittlerweile in der U-Bahn studieren kann. Und das kann ich wirklich niemandem raten. Also auch wenn es noch so berufsbezogen klingt, ich würde es nicht tun. Ich würde wirklich eine Top-Universität aussuchen. In Deutschland geht es immer mehr um auch das Ranking von Universitäten. Man kann auch gerne im Ausland studieren, aber wenn man in Deutschland studiert, eine top-gerankte Uni suchen für das jeweilige Fach und dann alles geben.
Du bist in Deutschland der Experte für Corporate Real Estate Management und hast neulich erst zwei Studien gemacht, einmal Corporate Real Estate Management und Wohnen. Das sind so deine beiden Steckenpferde, kann man sagen. Trotzdem lass uns noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, denn ich finde, du hast einen ganz interessanten Lebenslauf. Du bist in Husum geboren, im schönen Schleswig-Holstein, auf Sylt aufgewachsen, hast Bankkaufmann gelernt, in Hamburg BWL studiert und bist dann über Umweltmanagement, öffentliche Wirtschaft und Corporate Real Estate an die TU Darmstadt gekommen. Wo ist denn da der rote Faden zu finden?
Ich glaube, einen roten Faden gibt es in jeder Lebensbiografie mehr oder weniger. Also bei mir war es relativ einfach. Also von Husum nach Sylt, das sind 40 Kilometer und es war bedingt durch den Job meines Vaters. Als ich damals auf Sylt groß geworden bin, gab es eigentlich nur Tourismus und das wollte ich nicht machen. Also musste man die Insel verlassen und dann macht man eine Banklehre, wie das halt so ist. Und aus einer Banklehre ins Studium zu kommen, ist relativ einfach gewesen damals. Das war nicht ehrlich gesagt auch vorher schon angelegt. Und dann bin ich halt durch die Uni gestolpert, halt hab promoviert, habilitiert und da habe ich halt irgendwie immer die Liebe zu Immobilien mehr entdeckt und immer weiter entdeckt. Ich hatte die vorher schon, aber immer weiter entdeckt. Und ja, ich habe sehr stark technische Betriebswirtschaftslehre gemacht, also auch das ganze Thema Umweltmanagement war schon sehr technisch geprägt und das finde ich heute auch immer noch spannend. Also reines Kaufmännische ist nicht so meine Sache, also diese Mischung der technischen und der kaufmännischen Komponenten, da ist vielleicht der rote Faden. Ja, und die TU Darmstadt ist eigentlich eine geile Universität, um es auf Deutsch zu sagen. Und das Rhein-Main-Gebiet in Deutschland, der beste Ort, um Bau- und Immobilienwirtschaft, heißt mein Lehrstuhl, um Bau- und Immobilienwirtschaft zu machen. Da möchte ich eigentlich auch nicht weg. Es wird in meinem Alter, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Aber das ist schon eine tolle Universität, ein tolles Umfeld, in dem wir da sind, sowohl was das Wissenschaftliche angeht, als auch was hier die ganze Frage der Branche angeht. Die sind um uns rum in 20 Kilometern oder vielleicht 50 Kilometern verteilt, die Unternehmen, mit denen wir Kooperationen machen.
Du hast die Banklehre bei der Commerzbank gemacht und das ist ja so ein bisschen der Herzschlag auch die Immobilienbranche. Wie hat diese Banklehre so deine Sicht auf die Immobilienökonomie verändert oder was hat das damit gemacht?
Hat massiv Einfluss genommen. Das, was man eigentlich, wenn man eine Banklehre lernt, ist, dass das dabei um Menschen geht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eine ganze Zeit meiner Banklehre auf der Reeperbahn verbringen durfte und da waren so Leute wie Willy Bartels, der König von St. Pauli. Und der hat tatsächlich 600 Wohnungen auf der Reeperbahn und Umgebung gehabt und hat für jede einzelne Wohnung ein Kautionssparbuch gehabt. Weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, aber es war damals schon skurril. Und da hat man als Azubi dann halt, wenn dort die Zinsen nachzutragen waren, jedes einzelne Sparbuch nachtragen müssen. Und das waren schon sehr, sehr beeindruckende Erlebnisse. Da kam also auf der einen Seite dieser Willy Bartels und auf der anderen Seite kamen ja die Luden vom Kiez und deren Adlaten, die keine Überweisung ausfüllen konnten. Aber irgendwo hatten sie alle ein Business, was mit Real Estate zu tun hatte. Ich bin dann eine Zeit lang in einem etwas hochwertigeren Stadtteil von Hamburg gewesen, im Winterhude. Und da sah man dann irgendwo auch. Also wer Geld hatte, hatte Immobilien. Wer Erfolg hatte im Beruf, der hat das in der Regel auch mit Immobilien gehabt. Das war eigentlich damals eine sehr prägende Zeit für mich. Und irgendwie war es auch schön zu sehen, wenn man von so einer kleinen Insel kommt, wie im Prinzip so eine Stadt aussieht und wie Kapital in so einer Stadt über Immobilien wirkt. Also das hat mich von Anfang an zutiefst beeindruckt. Die ganze Abteilung Baufinanzierung war entsprechend auch meine Lieblingsabteilung. Das ganze Thema der Ordnung von Sicherheiten im Immobilienkreditgeschäft fand ich unglaublich faszinierend. Und ja, das finde ich bis heute eigentlich sehr spannend.
Warum hast du denn keine Bankkarriere gemacht?
Ach, das habe ich tatsächlich überlegt. Ich war auch ganz gut in der Bank. Und dann bin ich aber irgendwie aufgrund von einer konjunkturellen Schwächephase irgendwie in der Bank nicht wieder drangekommen, als mein Studium zu Ende war. Und dann bin ich halt in diese wissenschaftliche Richtung eingeschwenkt. Ich habe zwar immer wieder in der Bank noch gearbeitet, aber dann habe ich irgendwann den Weg nicht mehr zurück in die Commerzbank gefunden.
Ein Kapitel deines Lebens scheint das Thema Nachhaltigkeit zu sein, denn das muss ich ablesen. Deine Promotion befasst sich mit dem Thema Informationssysteme im betrieblichen Umweltschutz und deine Habilitation, schwieriges Wort, mit betrieblicher Immobilienökonomie. War für dich Umwelt, Nachhaltigkeit schon bevor es mal ein ESG-Label bekam, schon wichtig?
Ja, klar. Also wenn du in Husum geboren bist und auf Sylt groß wirst, dann weißt du, was Nachhaltigkeit bedeutet. Also mein Vater hat Küstenschutz auf Sylt gemacht und ich habe wirklich mit ihm zusammen auf dem Deich gestanden, als das Wasser fast übergelaufen wäre. Und die ganze berufliche Karriere, und das spielte sich bei uns zu Hause auch ab, ging eigentlich sehr stark um Klimaschutz und Küstenschutz. Und von daher hat eigentlich das Zuhause bei mir diesen Gedanken geprägt. Und ja, wenn du dann dich in deiner Promotion mit Informationssystemen auseinandersetzt, also Ökobilanzen und so etwas, dann weißt du, dass ESG nie funktionieren konnte. Und das ist für mich eins der größten Faszinosa aller Zeiten, dass man glaubt, dass Eigentümer Klimaschutz regulieren können oder dass man über das Eigentum und über die Finanzierung Klimaschutz regulieren kann. Das geht nicht ohne die Nutzer.
Das stimmt, ja. Und darüber müssen wir gleich noch sprechen, wenn wir zum anderen Kapitel kommen. Trotzdem, du warst vor der Professur auch mal in einem immobilienbezogenen Managementberatung tätig. Das heißt, du bist nicht nur immer nur Wissenschaftler gewesen. Was würdest du sagen, versteht die Praxis heute viel schneller als die Wissenschaft und umgekehrt?
Also fangen wir mal andersrum an. Also ich glaube, was die Wissenschaft heute deutlich schneller versteht als die Praxis ist, dass Immobilie ohne Nutzung nicht funktioniert. Und dieses Paradigma eigentlich, dass Immobilien über den Kapitalmarkt vor allen Dingen funktionieren, das dreht sich ja gerade so ein bisschen. Das behaupten wir übrigens schon seit 20 Jahren, dass sich das dreht. Aber jetzt passiert es tatsächlich. Und ich glaube, da sind wir als Wissenschaftler deutlich schneller gewesen. Und damit meine ich eigentlich die gesamte Community. Ja, was wir im wissenschaftlichen Prozess nicht so richtig verstehen, ist, wie man Geld verdient. Also Geld verdient, um gute wissenschaftliche Forschung zu machen. Also das Fundraising, glaube ich, da sind die Investoren deutlich schneller als die Wissenschaftler.
Corporate Real Estate ist trotzdem so eins deiner Steckenpferde und liegt dir offenbar am Herzen. Wann war so das erste Mal in deinem Karriereleben, hattest du das Gefühl, Corporate Real Estate wird strategisch total unterschätzt?
Ich habe in der Uni in einem Fachgebiet öffentliche Wirtschaft promoviert. Und habe dann mir dort ein Habilitationsthema gesucht. Und dann meinte mein damaliger Chef, sag mal, hast du eigentlich mal gesehen, wie viel öffentliche Wirtschaft mit Immobilie zu tun hat? Wie groß der Anteil der Immobilienwirtschaft in der öffentlichen Wirtschaft ist? Und wie stark das unterschätzt wird? Und dann habe ich mir das tatsächlich mal angeguckt. Ich habe mir mal angeguckt, wie unsere eigene Universität damals in Hamburg mit ihren Immobilien umgeht. Ich habe mir das mal bei der Stadt Bremen angeguckt und habe viel so dieses ganze Kommunalleasing, was damals interessant war, mir mal angeschaut. Ich habe Praktika gemacht in Unternehmen, die so ähnlich wie die ECE funktionierten, die Shoppingcenter gemacht haben. Das war so die Wendezeit. Und da habe ich dann sehr schnell verstanden, okay, da passiert etwas, wo ja, die Hälfte der Welt mit Immobilien zu tun hat, auch mit Immobilienvermögen zu tun hat, aber was dramatisch untersteuert ist und wo man das Gefühl hat, da fehlt wirklich die Akademisierung. Und ich glaube, das hat sich seitdem deutlich gebessert und dazu haben wir eigentlich die ganze Zeit versucht, auch einen gewissen Teil dazu beizutragen. Aber eigentlich zu deiner Frage, eigentlich vor allen Dingen im Public Sector, ne? Und da ist es aber heute jetzt immer wieder so, dass man immer wieder den Eindruck hat, wenn da mal ein bisschen mehr Liebe für die Immobilie aufkommen würde, wenn man die Bürgermeister in Deutschland, die Uni-Rektoren mal ein bisschen mehr für ihre Immobilien begeistern könnte, das wäre schon ganz gut.
Die Immobilie als notwendiges Übel, ja. Trotzdem leistest du ja als Wissenschaftler auch deinen Beitrag zur Professionalisierung des Marktes. Wo würdest du sagen, ist die Branche heute professioneller und wo ist sie heute noch immer erstaunlich unreif?
Professioneller, was die Fakten angeht und professioneller, was die Strukturen angeht. Also die Geschäftsmodelle der Immobilienwirtschaft sind dringend überarbeitungswürdig. Aber da ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug.
Noch nicht? Hast du nicht das Gefühl, dass sich da ein bisschen was tut? Ich meine, Banker werden zu Asset Managern, Projektentwickler werden zu Investoren und Bestandshaltern. Da tut sich ja so ein bisschen, tut sich da ja was.
Ja, wir haben 20 Jahre, glaube ich, ganz gute Vorschläge gemacht. Ich sehe da noch relativ wenig in der Umsetzung. Also wir haben eine tolle Studie mal gemacht mit der UFB zur Transformation der Immobilienwirtschaft. Da hat die UFB mal 60. Geburtstag gehabt und da freue ich mich heute immer noch drüber, über die Arbeit, die wir damals mit Klaus Kirchberger gemeinsam gemacht haben, wo wir die unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen der Immobilienwirtschaft zu ihren Transformationsprozessen befragt haben. Und die Studie, glaube ich, ist bis heute immer noch ein Meilenstein. Da darf man gerne noch mal hingucken. Da sieht man sehr viel, was die Immobilienwirtschaft eigentlich braucht, um nachhaltiger zu werden, im Sinne von ökonomisch nachhaltiger zu werden, wo man, glaube ich, eine Menge lernen kann, wie man aus einfachen Dienstleistungen wirklich echte Lösungsangebote macht, also komplexere Lösungsangebote macht, wo man anfängt, die Wertschöpfungskette stärker zu taillieren. Und ich glaube, da muss die Immobilienwirtschaft noch lernen. Also wenn man mal sieht, so ein Porsche, glaube ich, hat 8% Wertschöpfungstiefe bei Porsche noch, der Rest wird zugekauft. diese arbeitsteiligen Prozesse, da hat die Immobilienwirtschaft deutlichen Aufholbedarf.
Welche Fehlannahme über Immobilien
oder
Immobilienmanagement hörst du 2026 auch immer noch viel zu oft? Der Inflationsschutz oder was ist es?
Ich komm zurück. Es geht immer noch um den Kapitalmarkt. Viel zu viel um den Kapitalmarkt. Also wenn man glaubt, dass man erfolgreiche Immobilienprojekte bauen kann, die dem Kapitalmarkt gerecht werden, das ist eine riesige Fehlannahme.
Dann gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte, nämlich Corporate Real Estate Management, was ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Ist Corporate Real Estate Management heute in deutschen Unternehmen wirklich eigentlich strategisch angekommen oder ist es immer noch reine Rhetorik? Was würdest du sagen?
Nö, ist überhaupt nicht angekommen. Also man sieht tolle Best-Practice-Beispiele, also das, was Siemens gemacht hat und das, was jetzt gerade bei Schaeffler passiert, das ist wirklich far ahead gegenüber dem Durchschnitt und in der Masse machen wir, da müssen wir ganz ehrlich sein, Liegenschaftsverwaltung. Auch in vielen großen und nach außen als professionell dargestellten Corporate Real Estate Abteilungen ist es eigentlich eine Verwaltung des Immobilienvermögens eines Konzerns. Und Corporate Real Estate hat halt irgendwo immer diesen strategischen Impact. Das heißt, man versucht mit immobiliaren Ressourcen den Unternehmenserfolg zu steigern. Und das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich einfach versuche, die Gebäude gerade mal ein bisschen nachhaltiger zu machen oder irgendwo einen Standort zu schließen oder einen anderen aufzumachen. Also man kann da sehr viel weiterkommen.
Liegt es daran, weil es einfach nicht zum Kerngeschäft gehört oder das Management nicht so weit denkt? Oder was sind die konkreten Gründe dafür?
Ja, die konkreten Gründe gehören genau in diese Ecke. Das Kerngeschäft hat mit Immobilien eigentlich immer noch eine EDA-Ressource vor Augen. Es ist auch so, dass vor allen Dingen der Vorstand irgendwo noch zu wenig Corporate Real Estate affin ist, aber das ändert sich gerade. Also ich hatte das große Glück, letztes Jahr bei Schaeffler beraten zu dürfen, den Klaus Rosenfeld, der ist CEO von Schaeffler und, glaube ich, agiler Manager. Und der hat verstanden, es gibt keine Transformation bei uns im Unternehmen ohne eine immobilienwirtschaftliche Komponente. Und diese immobilienwirtschaftliche Komponente ist der Enabler für die Transformation des Konzerns. Und was da passiert, kann man sich vorstellen, wenn die Antriebsstränge nicht mehr gebraucht werden und man stattdessen dann irgendwo Roboter baut. Schaeffler ist ja diese Motion Company, diese ganzen Kugellager, alles, was sich dreht, ne? Und in jedem Roboter stecken die drin, was ja der nächste Hype sein wird. In jedem Panzer steckt das drin, in Rüstungstechnologie. Also Schaeffler hat ein wahnsinniges Potenzial für die Transformation des Konzerns. Und das heben die auch. Aber man sieht, dass das ohne Immobilien nicht geht. Also die sitzen beispielsweise dort in Herzogenaurach. Und in Herzogenaurach wird eigentlich Stahl verarbeitet im Moment. Und das, was Herr Rosenfeld dort eingerichtet hat, ist erstmal ein riesiges Ausbildungszentrum, in dem die Leute von Stahl auf IT umgeschult werden, um es mal ganz salopp zu sagen, ne? Das nächste, was sie machen, ist, in ihrem Kerngeschäft brauchen die auf einmal Labore, weil das Herstellen von Robotern und von IT-nahen Dingen hat halt viel mit Labor zu tun. Und die haben dann dort in Herzogenaurach ein Zentrallabor gebaut, was, denke ich mal, so State of the Art im Laborbereich in der Welt sein wird. Ja, also man baut auf einmal neue Gebäude, um dann in diesen neuen Gebäuden die Transformation tatsächlich zu durchleben. Und diese Transformationsprozesse, die sehen wir überall. Also der Otto-Versand in Hamburg ist auch ein gutes Beispiel. Das ist jetzt fast schon abgeschlossen. Die waren ja mal die Leute mit dem Katalog. Ja. Und so ein Katalog hat vor allen Dingen die Einkäufer als die wichtigsten Unternehmen im Unternehmen gehabt, die wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen gehabt. So, und diese Einkäufer, die brauchst du halt nicht mehr, wenn du ein Geschäftsmodell hast à la Einkaufsplattform wie Amazon. Und dahin hat Otto sich ja bewegt. Und diese Kultur im Unternehmen, auch die Macht, die Hierarchie im Unternehmen umzubrechen, das funktioniert, indem dann diese Einkäufer auf einmal in der Fläche in großen Büros sitzen und nicht mehr ihre Einzelbüros haben. Wenn der Vorstand tatsächlich aus der Vorstandsetage oben die Security hatte, wo man gar nicht reinkam, auf einmal runterzieht in die Fläche und auf einmal präsent ist in der Fläche, dann merkt auf jeder Mitarbeiter, da ist Transformation im Unternehmen und dann wird Transformation wirklich begreifbar und anfassbar, das, was eigentlich ansonsten in den meisten Unternehmen ja noch digital ist. Ne?
Wo ist Krem im Unternehmen angesiedelt?
Krem gehört zum CEO. Das ist eindeutig im Moment, weil wir eben diesen Transformationsprozess des Unternehmens auch durch den CEO steuern lassen und da gehört es hin. Also ich weiß nicht, man kann da viele Beispiele finden. Otto hatte ich gesagt, Schaeffler hatte ich gesagt, nehmen wir Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd hat jeder von uns als Reederei irgendwie vor Augen. Ich glaube, in der Reederei bei Hapag-Lloyd arbeiten vielleicht noch 1000 Leute, wahrscheinlich schon viel zu viele. Das ist ein IT-Unternehmen geworden. Der Aufbau des Gebäudes bei Hapag-Lloyd sieht so aus wie auf dem Schiff. Oben sitzt der Kapitän und dann geht es immer weiter runter in den Maschinenraum. Und das ist aber keine Struktur, in der ITler arbeiten können und werden. Das heißt, man merkt in dem Moment, wo so ein Unternehmen sich dreht, hin zur Verschiffung von Containern, zum Schicken durch die Welt von diesen Containern, das ist eine IT-Aufgabe, da brauchst du eine völlig andere Arbeitsorganisation. Und wer entscheidet das? Das entscheidet der CEO und da dürfen wir nirgendwo anders sein. Also ich habe viel mit Corporate Real Estate-Leitern über die ideale Positionierung von Krem in Deutschland gesprochen. Die letzten 20 Beispiele, nehmen wir auch Bayersdorf, nehmen wir Bayer, egal wo, Krem muss sehr, sehr dicht ran an die Bereiche, die den Change im Moment in den noch erfolgreichen Unternehmen in Deutschland leisten. Und das ist eigentlich immer der CEO-Bereich.
Du hast oder du bezeichnest so, du sprichst von einem Next Level in der betrieblichen beim betrieblichen Immobilienmanagement in einer deiner Studien. Zum einen erzähl uns kurz über die Studie und zum anderen, was ist dieses Next Level konkret?
Also die Studie haben wir durchgeführt im letzten Jahr und da haben wir gemeinsam mit EY, Corporate Real Estate Leiter in Deutschland, befragt. Das machen wir seit 25 Jahren sehr regelmäßig. Also wir haben da so eine Art Panel aufgebaut und wir vergleichen auch die Ergebnisse über die Jahrzehnte mittlerweile. Und in dieser Studie ist eigentlich rausgekommen, dass ein Großteil, das hatten wir gerade schon, ein Großteil der deutschen Corporates immer noch mehr mit der Liegenschaftsverwaltung beschäftigt sind, als mit dem aktiven Gestalten des Transformationsprozesses. Und da habe ich dann gemeinsam mit den EY-Leuten, also Florian Kreiner war es damals konkret, lange drüber nachgedacht, wie überschreiben wir das? Und Next Level klingt auf der einen Seite extrem plakativ und abgedroschen, aber auf der anderen Seite ist es genau das. Wir brauchen dieses Aufrütteln, dass im Prinzip die Immobilien tatsächlich auf die Führungsebene kommen, dass die an den CEO angedockt werden. Und das Allerwesentlichste ist, wir müssen Business Cases machen aus Immobilien. Also das, was bei Schaeffler passiert, und damals haben wir wirklich sehr hart darum gerungen, ist, dass die jetzt Krem als Business Unit im Konzern haben. Ich glaube, das ist ziemlich der erste Fall. Vergleichbar ist es irgendwo auch schon bei Siemens über Jahrzehnte fast gewesen. Aber der Kern ist, da wird alles in Cash ausgedrückt, was da im Real Estate-Bereich passiert. Und damit sieht man ultimativ auch den Zusammenhang von Krem-Entscheidungen und Unternehmenserfolg. Und also man kann das gar nicht unterschätzen. Also der Zusammenhang ist riesig.
Damit hast du quasi schon auf meine nächste Frage geantwortet, nämlich so, welche Kennzahlen oder welche Fakten braucht Krem, um damit Immobilie nicht nur notwendiges Übel oder Kostenblock ist, sondern tatsächlicher Werttreiber auch ist.
Ja, wir haben ja gerade so ein Signature-Projekt vor bei Bayer. Das sollte eigentlich in einem Jahr zu Ende sein. Jetzt arbeiten wir schon 2 Jahre dran, aber das ist halt im Wissenschaftsbereich so. Wenn was spannend ist, graben wir weiter. Und was wir da gemacht haben, ist, Bayer hat ein neues Corporate Real Estate Konzept eingeführt und hat ein Gebäude nach diesem neuen Corporate Real Estate Konzept entwickelt. Die haben einen zweistelligen Millionenbetrag in die Revitalisierung gegeben. Da arbeiten 2000 Mitarbeiter drin. Also das war vergleichsweise noch gering und massiv. Aber wir haben jetzt mal vorher die Mitarbeiter befragt und hinterher. Und wir haben dann tatsächlich die Zusammenhänge hergestellt zwischen den Veränderungen auf der physischen Fläche, der Arbeitszufriedenheit und dem Arbeitserfolg. Und das haben wir wirklich auch monetarisiert. Das heißt, wir haben geguckt, wie produktiv ist ein Mitarbeiter in der alten und in der neuen Fläche. Wir haben geguckt, wie verändert sich die Innovationskraft der einzelnen Mitarbeiter, wie verändert sich die Kommunikation im Unternehmen dadurch, dass neue Flächen da sind. Wir haben uns angeschaut, wie ist die Kündigungsabsicht der Mitarbeiter, wie verändert sich die durch neue Flächen. Wir haben die Corporate Identity des Unternehmens vermessen und das kann man mit statistischen Methoden sehr, sehr sauber machen. Also die Arbeitswissenschaften haben da mit den Psychologen und Soziologen schon über Jahrzehnte sehr, sehr gute Möglichkeiten entwickelt, all diese Dinge zu vermessen. Das haben wir sehr genau und sehr gründlich gemacht. Und wir sind am Ende auf einen Wert gekommen, der wirklich alle erstaunt hat. Das heißt, da gab es Return on Investment nach 2,5 Jahren. Ähnlichen Fall, glaube ich, gibt es bei Bayersdorf in Hamburg. Da haben wir zwar nicht gerechnet, aber da liegt das sehr nahe. Und wir sehen schon, dass veränderte Prozesse im Unternehmen veränderte Flächen brauchen. Und wenn das nicht passiert, dann hängt man irgendwann die Mitarbeiter ab. Dann hat man zwar auf der Management-Ebene das Gefühl, bei Bayer war es Dynamic Shared Ownership, ein Konzept, in dem von 15 Hierarchieebenen eine ganze Reihe bei Bayer weggefallen sind. Vielleicht sind jetzt noch 5 übrig. Und jeder Mitarbeiter muss Verantwortung für das übernehmen, was er tut. Er verantwortet seine eigenen Entscheidungen selbst. Und das geht natürlich nur, wenn du irgendwie viel mehr Kommunikation im Unternehmen hast, du brauchst eine völlig andere Fläche. Die Verzimmerung, die Bayer vorher hatte, hätte mit DSO niemals funktioniert. So. Und auf diese Art und Weise haben wir eine gewisse Begeisterung auch bei Bayer gemerkt für die Fläche. Und wir konnten mit den Mitarbeitern dann hinterher nochmal drüber sprechen, was wir da vermessen haben. Die Mitarbeiter haben uns das alles bestätigt. Und wir haben dann auch mit der Führungsebene nochmal bei Bayer sprechen können. Da gab es einen relativ breiten Austausch nochmal über unsere Studienergebnisse. Und die Mitarbeiter haben zum ersten Mal gesagt, ja, das, was ihr vermessen habt, das spüren wir komplett. Und ich kann noch mal ein paar Highlights da sagen. Also 30% des Arbeitserfolgs gehen tatsächlich auf die Fläche zurück, da bei Bayer. Also das heißt, es hat sich sehr viel bei Bayer verändert im Unternehmen. Haben sich auch Kolleginnen und Kollegen verändert, das soziale Umfeld, die Art, wie bei Bayer gearbeitet wird, hat sich verändert, die Digitalisierung hat sich verändert. Ja, und also im Prinzip diese Arbeitsstrukturen, das Soziale, das ist jeweils ein Drittel und die Fläche ist auch ein Drittel. Und wenn man dann sagt, ja, das sind so EDA-Flächen und man lässt das so laufen, dann ist man einfach im Unternehmen nicht erfolgreich. Also da ist die Immobilie auf der einen Seite mit 30% an dem höheren Erfolg in den Arbeitswelten beteiligt und auf der anderen Seite merkt man eben auch sehr stark, ohne Immobilie fehlt dieser Enabler, um überhaupt den Change in so einen Konzern zu bringen. Und gerade bei Bayer muss man wissen, die hatten halt mit dem Monsanto-Case in den USA ein riesiges Problem. Die standen mit dem Rücken zur Wand und haben auch viele Mitarbeiter entlassen. Und die verbliebenen Mitarbeiter fragten sich mit Sicherheit auch, ja, was passiert eigentlich mit Bayer? Und dann kommt da eine neue Arbeitswelt, ja, in der unglaubliche Dynamik drin ist. Es kommt dieses Dynamic Shared Ownership über die neuen Arbeitswelten in das Unternehmen. Und die Mitarbeiter haben auf einmal wieder dran geglaubt. Also diese Kündigungsabsicht der Mitarbeiter bei Bayer ist drastisch zurückgegangen. Und die bringen es aber dort bei Bayer sehr stark in Verbindung mit dem neuen Office-Konzept, weil wir mit dem Office-Konzept gezeigt haben, hier passiert was. Und ich glaube, so ähnlich muss es auch mal beim Otto-Versand gewesen sein. Der Otto-Versand war wirtschaftlich immer besser da gestanden. Aber diese Veränderung raus aus dem Katalog, rein in diese Amazon-artigen Welten, das ist wirklich ein Quantensprung. Und ohne die Immobilie wäre das nicht gegangen. Ich kann es nochmal wiederholen. Also in der Automotive-Industrie, man wird nicht vom stahlnahen Unternehmen bei Schaeffler zum Motion Company, die massiv digital produziert, ohne eine veränderte Fläche. Das geht alles nicht ohne Veränderung der Flächen. Also wir reden davon, dass 60-70% der Flächen in 10 Jahren in der deutschen Industrie bei den Großunternehmen gerade verändert werden. Also das ist ein brutal hoher Wert. Also die Leute bei Siemens haben, glaube ich, 60% der Flächen in 7 Jahren verändert. Da hat man ungefähr ein Gespür dafür, wie bedeutsam das sein muss. Und es ist immer alles noch vage, ne? Es ist immer alles noch vage. Das heißt, so der, wo ist der Erfolg von Real Estate? Es ist immer noch vage, aber man spürt so langsam, und André, das hast du ja auch im Immobilienmanager schön geschrieben, man spürt so langsam, was da eigentlich die Immobilie in Arbeitswelten ausmacht. Ne?
Sind das für dich nur Paradebeispiele oder ist das schon eine flächendeckende Entwicklung, die du bei dir kommst?
Als absolut flächendeckend. Da, wo es noch nicht angekommen ist, ist die öffentliche Hand. Also wir in Darmstadt versuchen auch immer noch, unseren Kanzler für die Immobilien zu begeistern. Wir haben top gepflegte Immobilien. Also wir haben eine tolle Abteilung, die Baumanagement macht und nachhaltigen Betrieb. Aber es ist nicht nutzerorientiert. Ne? Und ich meine, bleiben wir mal bei der öffentlichen Hand und in Universitäten. Ne? Jetzt machen die auf einmal in der TU in Berlin ein ganzes Gebäude, eine halbe Universität zu. 5 Milliarden Euro Instandhaltungsstau. Wie kann denn sowas passieren? Also da merkt man eigentlich, was sozusagen noch der Veränderungsbedarf ist.
Trotzdem heißt es auch Veränderung der Flächen, auch gleichzeitig weniger Flächen, denn das dürfte wahrscheinlich einige Hörer interessieren, die vor allen Dingen im Investmentbereich unterwegs sind oder auch als Entwickler unterwegs sind. Heißt veränderte Fläche auch deutlich weniger Fläche?
Ja, in den Bürowelten 50% weniger, da beißt keine Maus einen Faden ab. Wenn ich mit Corporates darüber spreche, dann ist das eigentlich auch gar keine Diskussion mehr wert. Die sagen eher, ja, bei uns eher 70, du bist zu vorsichtig. Ja, dann kommt man aber auf einen Investmentkongress und da kriegt man dann hinterher beim Bier fast einen auf die Nase nach dem Motto, du hast mir heute den Tag verdorben. Also dieses auseinandergelebt sein der Welten, also auf der einen Seite die Investmentsicht und auf der anderen Seite die Kremsicht, das macht mir schon wirklich Bauchschmerzen, das tut richtig weh.
Was bedeutet das für die Immobilienbranche? Wo würdest du sagen, wie verändert sich dort Prozesse, Marktteilnehmer, Wettbewerb?
Wir sparen 50% Bürowelten ein und die sind ja klar. Also man sieht ja, was da passiert. So an den Ausfallstraßen, die Büros, da will keiner mehr hin. Nach Corona kehrt keiner zurück in schlechte Büros. Ja, die Kremwelt war eh fett und faul gefressen nach 20 Jahren Dauererfolg. Ja, also wir haben 10%, würde ich mal sagen, so Remanenzeffekte. Da sind einfach Flächen verblieben, die man nicht abgebaut hat. Und wir haben 20% Digitalisierungsverluste. 20% Work from Home vielleicht noch obendrauf. Das ist so in etwa die Erklärung dafür. Was heißt das? Das heißt, jetzt so langsam aber sicher laufen die Mietverträge aus. Das heißt, wir werden die Flächen freiziehen. Es wird Leerstand geben. Wir haben für die Projektentwickler eine riesige Herausforderung, die großartig ist. Was machen wir mit den Flächen? Also mega spannend. Ich würde jetzt am liebsten Projektentwickler werden, um zu gucken, was mache ich mit den Flächen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch für unsere Portfolien, die teils noch überbewertet sind, die immer noch auf Lösungen warten, haben wir natürlich ganz Bad News da, ne? Ganz schlechte Nachrichten. Also wir werden diese Objekte nicht wieder vermietet kriegen. Ne? Und die Frage ist, wie bringe ich die Werte runter? Da muss ich an ganz vielen Stellen vielleicht mal mit den Corporates ein bisschen tiefer sprechen. Also jetzt nicht, um die Werte runterzubringen, aber um vielleicht auch Workouts zu finden. Ich würde voll dafür plädieren, dass sich die Investmentwelten viel, viel stärker mit den großen Unternehmen mal zusammentun und gemeinsame Lösungen finden. Weil es gibt ja auf der anderen Seite auch wieder Flächenbedarfe. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Büroflächen, wenn die freigezogen sind, hinterher nicht wieder mit was Neuem ersetzt werden könnten. Also wir brauchen unfassbar viele Labore in Deutschland. Wir haben eine große Tendenz zur Integration von Leben und Arbeiten. Das erfordert irgendwo auch komplett neue Strukturen. Also da ergeben sich auch für Investoren sehr große Chancen eigentlich aus der Welt. Aber jetzt müssen natürlich erstmal die Hausaufgaben gemacht werden und jetzt muss man erstmal anerkennen, dass gewisse Objekte wohl nie wieder funktionieren werden. Das ist für die Immobilienwirtschaft wirklich eine schlechte Nachricht. Aber was wir auf der anderen Seite sehen, ist, die Corporates haben auch wieder ein Ergebnis aus unserer Studie, eine Zahlungsbereitschaft, die bis zu 50% gewachsen ist. Und das sehen wir auch. Also in München oder in Frankfurt, na, die Spitzenmieten, die steigen. Und dieses Anwachsen der Spitzenmieten, das passiert wirklich auf breiter Front. Und ich sehe eine massiv gewachsene Zahlungsbereitschaft der Corporates. Und da viele auch verstanden haben, dass die Immobilien diese Enabler sind, ist auch gar nicht mehr die Frage, was kostet das eigentlich noch? Sondern wo bekomme ich eigentlich die Immobilie her, die mir eigentlich möglichst schnell mein Transformationsprozess im Unternehmen ermöglicht, den richtigen Standort ermöglicht, nach Berlin zu gehen beispielsweise. Ja. Wo kommen diese Immobilien her? Das ist immer wieder die Frage. Und das ist natürlich jetzt auch eine schöne Perspektive für die Investoren. Die richtigen Immobilien werden funktionieren. Also dieser Flight to Quality, wie das ja seit Jahren schon durch die Branche geistert, der ist absolut da. Und die Notwendigkeit für die Immobilienwirtschaft ist, rückt dichter an die Corporates ran. Versteht besser eure Nutzer. Also ich habe vor 20 Jahren mal eine Studie geschrieben, Customer Relationship Management, in der Immobilienzeitung, großer Aufmacher. Die Branche versteht die Kunden nicht. Mieter als Kunde ist nicht verstanden. Und das gilt bis heute.
Jetzt hast du in deiner Studie, das hast du gerade schon gesagt, ich habe irgendwie 31% rausgeholt aus deiner Studie, dass die also 31% mehr bereit sind, für Flächen zu bezahlen, ja. Wenn sie flexibel sind, wenn sie möglichst strategische Flexibilität ermöglichen. Ist Flexibilität so ein bisschen das neue Thema Lage, Lage, Lage?
Es ist eigentlich schon immer. Also ich habe 2001 meine HBIL geschrieben über betriebliche Immobilienökonomie. Ne? Das wissenschaftlich thementragende Kapitel war eigentlich, wie bewerte ich Flexibilität? Da gibt es tolle Realoptionenmodelle, die funktionieren bis heute, kommen auch tatsächlich teilweise jetzt zum Einsatz. Lage, Lage, Lage ist erstmal immer noch das Gleiche, das wird auch immer so bleiben. Aber das Problem wird natürlich jetzt sein, wie komme ich von einer Lage in die nächste, wenn ich im Transformationsprozess schnell und flexibel mein Unternehmen umdrehen muss. Ne? Und es rückt so ein bisschen daneben, würde ich mal sagen. Flexibilität rückt neben diese Frage von Lage, Lage, Lage.
Empfindest du die Produkte der Immobilienbranche dann noch als zu starre Produkte, die keine Antwort haben auf die Flexibilität der Unternehmen?
Absolut. Also wer bitte kümmert sich denn mal und wer geht mal zu Siemens da? Ja, aber wer Siemens auch aktiv in den Immobilienmarkt kommt, aber wer geht dann mal zu Schaeffler oder zu Hapag-Lloyd und bietet einfach mal aktiv etwas an? Wir machen gerade ein tolles Projekt, das haben wir noch mit Design Office begonnen. Jetzt unter den neuen Eigentümern geht es hoffentlich flott weiter, wo wir Space as a Service im Prinzip untersuchen wollen. Also ich glaube, dass das ist auch wieder diese arbeitsteilige Frage, dass wir Leistungsangebote der Immobilienwirtschaft erleben werden, indem man zwischen 3 Monaten und einem Jahr in jeder Stadt tolle Büros bekommt, die auch bedarfsgerecht sind. Mhm. Dafür wird ein Markt sorgen. Und ich meine, Design Office hat mittlerweile 15.000 Workstations in Deutschland gehabt. Da hat sich schon ein Markt entwickelt. Also das ist schon ein klassisches Modell. Wir sehen das auch bei Light Industrial, wir sehen bei Laboren oder auch bei den digitalen Fertigungsstraßen mittlerweile starke Tendenzen, dass es Betreiberkonzepte sind. Das heißt, dass man sich Fertigungskapazitäten buchen kann. Und ich denke, da wird die Immobilienwirtschaft massiv hingehen. Das heißt, dass wir den Corporates eigentlich Dann müssen wir sie aber erstmal verstehen lernen, aber dass wir den Corporates eigentlich in Zeitscheiben Teile unserer Immobilien anbieten können. Das hat natürlich auch was mit Risikomanagement zu tun. Ne? Dann hast du auf einmal im Prinzip eine Transformation, eine Risikotransformation. Du transformierst langfristig finanzierte Gebäude, vielleicht auch in Fondskonzepten, in kurzfristige Nutzung. Das wird alles bezahlt werden müssen. Das heißt, die Corporates werden für diese flexibel eingesetzten Flächen sehr viel mehr Geld bezahlen. Aber dahin dreht sich, denke ich, massiv der Immobilienmarkt. Und das bedeutet natürlich auch, da werden sich Standorte verändern. Also das heißt, so Standorte in Mittelhessen, wie Fiesmann sie hat, oder auch Herzogenaurach, das wird zunehmend schwieriger werden, weil man dann diese Flexibilität einfach in die Flächennutzung nicht bekommt. Aber das geht um Berlin, das funktioniert im Ruhrgebiet. Ich bin auch großer Fan einer Revitalisierung und eines Wiederauflebens des Ruhrgebiets. Das wird sicherlich auch genauso kommen. Das wird aber auch in München noch funktionieren und es wird irgendwo in der Rhein-Main-Schiene auch gehen. Das heißt, dort wird es mehr und mehr Flächen geben, die viel, viel flexibler verfügbar sind. Und das geht nicht nur um Office, es geht auch vor allen Dingen um Light Industrial Flächen.
Trotzdem muss ich noch ein paar Buzzwords droppen, nämlich sowas wie KI, Robotik, Automatisierung. Gerade wenn ich an Corporates denke, denke ich auch an diese drei Schlagworte. Verändern diese Prozesse, die spielen wahrscheinlich eine erhebliche Rolle, auch in deinen Gesprächen mit den Corporates. Wie verändert das so Produktions- und Betriebsflächen?
Ja, es ist so, wir leben ja in Universitäten mit diesen, du hast gesagt, Buzzwords, also mit diesen technologischen Veränderungsprozessen, ne? Und es ist immer wieder das Gleiche. Man kann so eine Technologie kurzfristig überschätzen. Das mag jetzt auch gerade bei AI passieren. Aber langfristig kannst du es nicht unterschätzen, was da passiert. Und also ich glaube, dass wir vor allen Dingen im Bereich Robotik noch nicht verstehen, was da passiert. Also es gibt eine ganze Reihe an Studien, die haben mal so ein bisschen das Hochlaufen der Robotik beschrieben. Und diese Studien zeigen ungefähr alle dasselbe Bild. Wir werden in 15 Jahren so viel humanoide Roboter auf der Welt haben, wie Arbeitskräfte. Und ich sehe eigentlich schon bei mir den Handwerker vorfahren in so einem Waymo-Auto. Und dann sitzen da vier so weiße Männchen drin und hinten sitzt noch der dicke Meister, der raucht seine Zigarre. Ich denke so an so einen Werner-Comic dabei bei diesem Bild. Und dann kommt der Meister, klingelt bei mir noch an der Tür und sagt, wer er ist. Und dann machen die Roboter die Arbeit. Ob das in 15 Jahren der Fall sein wird, wird man sehen. Aber in vielen Bereichen ist das so. Und das wird, denke ich, auch für die Immobilienwirtschaft massiven Impact bieten.
Wir haben neulich in einem Podcast darüber gesprochen, ob man sich so einen humanoiden Haushaltshelfer in den Haushalt bringen würde, um sich helfen zu lassen. Würdest du es tun?
Ja, sofort. Also wenn die Dinger in der Lage sind, fehlerfrei meinen Geschirrspüler auszuräumen, ohne dass meine teuren Gläser kaputt gehen, geht's los. Aber meine Partnerin managt einen Fonds mit Pflegeimmobilien. Und wenn du siehst, wie notwendig gerade da Personal ist, was nicht verfügbar ist, dann weißt du, wie wichtig diese Roboter heute schon sind. Also wir werden das nicht verhindern können. Und ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht. Also der Produktivitätszuwachs dieser Roboter ist gigantisch. Und bei mir in meinem Umfeld in den Universitäten gibt es viele, die sagen, wir werden in 15 Jahren nur noch für 2 Tage Arbeit haben bei den Menschen in Deutschland. Durch AI, aber vor allen Dingen durch Robotik. Die werden unfassbar viel Arbeit abnehmen. Die Wertschöpfung entsteht, die Wertschöpfung wird sogar noch größer. Und wenn wir einen Mechanismus finden, damit wir diese Wertschöpfung über die gesamte Bevölkerung fair und friedlich verteilen können, ist das doch das Größte, was uns passieren kann, weil man mit seiner Zeit was anfangen kann.
Absolut. Ne? Bevor wir gleich noch über Wohnen sprechen, muss ich noch eine Abschlussfrage zum Thema Krem stellen. Was würdest du sagen, welche Standorte gewinnen eigentlich, wenn wir über diese ganze Debatte diskutieren? Ist es so die City, der Campus, ist es der Speckgürtel? Sind es vielleicht doch die Secondary Cities, die da doch wieder gewinnen könnten?
Ja, die Innenstädte. Keiner kehrt zurück in schlechte Büros, war mein Spruch nach der Pandemie. Das, was wir da massiv erleben, ist, ein gutes Büro hängt mit zentraler Lage. Also dass das Du hast entweder einen coolen Campus, wo die Leute wirklich gerne sind, wo nette Restaurants sind, coole andere Unternehmen, tolle Leute, wo man einfach hingeht, weil man sich da hip fühlt, oder man braucht eine Innenstadt. Und das ist schon also massiv spürbar. Wir sehen auch in unseren Studien überall, egal ob wir jetzt über Krem eine Studie machen, über Innenstadt eine Studie machen oder auch über Wohnen, wir sehen überall, dass die Leute zum Arbeiten in die Stadt wollen.
In der Stadt wohnt man vor allen Dingen auch und Wohnen ist auch eines deiner weiteren Steckenpferde. Ja. Woher kommt die Leidenschaft von Krem zum Wohnen?
Hat miteinander gar nichts zu tun. Aber mein wichtigstes Thema eigentlich beruflich von Anfang an ist die Integration von Leben und Arbeiten. Also ich weiß nicht, ist vielleicht schwierig nachvollziehbar, aber wir arbeiten eigentlich an einer menschenzentrierten Umwelt. Also wir wollen eine menschenzentrierte Umwelt schaffen. Und wenn ich mir die Architektur und auch die Stadtplanung der letzten Jahrzehnte anschaue, ja, dann ist das genau das Gegenteil. Das ist alles shiny, es ist alles flat, die Innenstädte sind heiß, alles komplett shoppingzentriert, ja. Und ja, die Leute leben irgendwo in total öden, langweiligen Vorortsiedlungen, das passt nicht zusammen. Die Integration von Leben und Arbeiten, und da ist für mich so eine Stadt am Mittelmeer irgendwo eine Vorstellung, ja, das ist das, wohin wir auch wieder streben. Das hat viele Gründe, warum das so ist. Es ist jetzt kein Bauchgefühl, sondern es ist wissenschaftlich sozusagen belegbar, dass das kommen wird. Wir werden die Integration von Leben und Arbeiten sehen. Und das wird dann, denke ich, sehr, sehr stark in Städten stattfinden.
Erklär mir, warum ist es so schwer, Wohnen und Arbeiten gemeinsam zu denken? Ich meine, so Städte wie San Francisco, wo es ganze Campusse gibt, wo man alles in einem Gebäude quasi ja machen kann, aufhalten und Disco und arbeiten und wohnen und unten ist noch das Fitnessstudio drin. Das gibt's hier alles schon. Warum tun wir uns in Deutschland so damit so schwer? Gerade nach Corona habe ich auch das Gefühl, kein Projektentwickler hat mir jemals eine Wohnung gezeigt, wo man wirklich das Thema Homeoffice mal mitgedacht hat.
Das ist überhaupt nicht schwer. Man muss das nur machen. Aber jetzt kommt der eine Punkt. Wir haben in Darmstadt beispielsweise, das ist eine Stadt, die im Moment wirklich Probleme hat mit der Shoppingwelt dort. Also in Darmstadt hat man, glaube ich, eine sehr vermögende Frequenz. Also die Darmstädter sind vergleichsweise gut situiert, ja. Aber die Innenstadt funktioniert nicht. So, und dann haben wir mal auf der Basis von Frequenzdaten aus Handys und dann haben wir die Milieus zu den jeweiligen Handys zugeordnet. Wir wussten also, wer da durch die Stadt lief. Wir haben einfach das Problem in Darmstadt analysiert und wir haben aber auch Lösungsangebote geschaffen für Darmstadt auf der Basis von Befragungen und Gruppendiskussionen mit den Leuten, die dort vor Ort sind. Wir haben das dann mal den Eigentümern gezeigt und wir haben das mal der Stadt gezeigt. Und die Reaktion der Stadt war, oh, jetzt sehen wir ja so schlecht aus, dass der Bürgermeister tatsächlich einen Tag, bevor die Pressemeldung durch die Medien gehen sollte, die Pressemeldung zurückgezogen hat, weil er sich nicht getraut hat, sozusagen dieses Potenzial, was da ja schon seit 10 Jahren eigentlich schlummert oder seit 15 Jahren in Darmstadt schon schlummert, ich glaube, das ist ungefähr so der Zeitraum, ja, das hat der Bürgermeister einfach nicht gehoben oder auch seine Vorgänger haben es nicht gehoben. Also das heißt, wir haben in Deutschland so dieses Problem der Gewaltenteilung. Auf der einen Seite für die Nutzungskonzepte ist die öffentliche Hand zuständig. Die öffentliche Hand hat diesen Moment eigentlich verpasst der Transformation. Die Chance ist riesig und jetzt traut sich keiner so richtig und es muss der Leidensdruck erstmal wachsen. Und dann hast du in Deutschland Eigentümer Strukturen in solchen Innenstädten, dass dort viele Privatfamilien sind. Da lebt der eine in San Francisco, ist mittlerweile 95, der andere liegt mit 35 in Rio am Strand und die haben kein Interesse für ihre Innenstadt in Darmstadt. Ja. So, dann hast du Fonds, die komplett überbewertete Objekte in den Städten haben. Ich habe das in Darmstadt wirklich erlebt. Ja, wir können nichts tun, tot. Ja, es gibt einfach kein frisches Kapital. Und dann ist so eine Innenstadt von zwei Seiten blockiert. Auf der einen Seite aus der Verwaltung und auf der anderen Seite von den Eigentümerstrukturen. So, und die Konzepte liegen da. Guck dir an, was Midstadt macht. Guck dir an, was eine Aachener Grund auch für gute Überlegungen hat. Ja, also die Konzepte für die Innenstädte sind da. Wir müssen es jetzt machen. Der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Wahrscheinlich ist das die Antwort. Ja. Aber lass uns nochmal einzeln draufkippen. Und das ist auch wichtig. Es geht dabei ja auch immer um Geld. Und wenn du jetzt sagst, eine Innenstadt muss wieder mehr mit Wohnen belebt sein, in Darmstadt wäre es gut, wenn wir mehr Wohnen hätten, ja, dann wird natürlich auf der anderen Seite auch Gewerbesteuer gehen. Und wir haben natürlich die Frage auch das Thema Shopping. Ja, also viele Vermieter wollen immer gerne Shoppingmieter haben, weil sie immer der Meinung sind, das sind von der Rendite her die stärksten Objekte. Das setzt aber natürlich voraus, dass eine Innenstadt funktioniert. Und dann hast du so einen Lock-in-Effekt. Jeder will sozusagen die Kirsche auf der Torte und möchte gerne in seinem Objekt gerne Shopping haben, weil das Renditestärkste ist. Auf der anderen Seite brauchen wir aber in Darmstadt gerade gute Büros. Also es ist unvorstellbar. Du kriegst in Darmstadt in der Innenstadt heute kein modernes Büro. Also ich rede jetzt von wirklich was Schicken, was vielleicht auch für Merck oder für eine TU Darmstadt funktionieren könnte. Du findest kein Büro. Ja? Also der Bedarf nach diesen Flächen ist gigantisch. Jeder sucht innerstädtische Fläche. In Darmstadt ist das dann alles an der Rheinstraße so. Das ist so eine Autobahnauffahrt, 5-6 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Da stehen die Dinge leer, also wirklich Zehntausende Quadratmeter stehen dort leer und in der Innenstadt findest du nichts. Ne? Das ist ein Transformationsprozess, den wir jetzt erleben werden in nächster Zeit. Wir werden die Innenstädte wieder belebt sehen durch Wohnen und durch Arbeiten. Das wird zwangsläufig kommen. Das ist auch eine Riesenchance für die Innenstädte, um die auch wieder lebenswerter zu gestalten. Das wird kommen. Die deutsche Innenstadt wird wieder revitalisiert. Jetzt ist nur die Frage, wann ist der Leidensdruck hoch genug auf der Eigentümersicht und auf der kommunalen Sicht.
Wer muss mutiger sein? Sind es vor allen Dingen Investoren? Weil ich habe das Gefühl, so Midstart wird auf der einen Seite total gefeiert für diese tollen Konzepte, die sie machen, aber man erlebt auch den einen oder anderen Vortrag, wo dann der ein oder andere Immobilieninvestor um die Ecke kommt und sagt, ja, aber. Ja? Also sind wir nicht mutig genug für sowas?
Wir sind schlecht organisiert. Also der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Also wie gesagt, die Fonds haben die Objekte ja noch alle da irgendwo wie Blei in den Regalen und haben aber keine Möglichkeit zu reinvestieren. Also es gibt Potenzial für Reinvestitionen in Innenstädten, das ist schon mal wichtig. Der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Und wir sehen, dass wir schlecht organisiert sind. Und was heißt das? Das heißt, da muss einfach eine Kommune das Heft in die Hand nehmen und muss die Reorganisation von Quartieren und von ganzen Innenstädten einfach mal angehen. Das kann man in Darmstadt sehen. Darmstadt hat nicht nur mit uns eine Studie gemacht, die haben zuvor auch schon mit Julian Petrin von Urbanista eine Studie gemacht und da kommt überall das Potenzial raus. Das quillt aus allen Ohren und das sind keine krausen Gedanken, sondern das sind wertschöpfungsstarke Konzepte, die da entwickelt werden von den Innenstädten. So, das nutzt aber nichts, wenn du nicht die Eigentümer an Bord hast. Und ich sehe in ganz vielen Städten irgendwo auch, dass gegeneinander gearbeitet wird. Dass immer der Investor der Böse ist, ja, der versucht da irgendwo immer seine Sonderrente rauszuholen. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch erlebt. Also da haben uns die ein oder anderen österreichischen Investoren wirklich einen Bärendienst erwiesen. Das Vertrauen in die Investoren fehlt. Wir müssen unterscheiden. Da gibt es auf der einen Seite die opportunistischen Investoren, die dieses Vertrauen in der Vergangenheit massiv bestätigt haben, übrigens auch in Darmstadt. Und auf der anderen Seite gibt es die strategischen Investoren, die wirklich langfristig dabei sind. Das sind diese Peak und Kloppenburgs, die schon mal einen eigenen Nutzungsansatz haben. Und es sind aber auch Family Offices zu vielen Teilen. Ne? So, und da muss sich die Kommune zusammen tun mit diesen strategischen Investoren. Ja, und die müssen gemeinsame Sache machen. Manche nennen das Public-Private Partnership, aber es wird die Kommune das, was wir brauchen, um den öffentlichen Raum zu revitalisieren, die Städte grün zu machen, nicht alleine finanzieren können. Ist auch nicht deren Aufgabe. Mhm. Ja, und wir brauchen aber auf der anderen Seite viel, viel mehr Gespür bei den Kommunen für Nutzungskonzepte der Investoren, auch für Belange der Investoren, das Verständnis, das ist nahe Null, würde ich mal sagen, in vielen Bereichen, die ich auch selber erlebt habe. Und das tut mir richtig weh. Aber da ist der Ansatz. Mach ein Public-Private Partnership, mach ein Business Improvement District. Das hat jetzt auch ein Bart, der Begriff. Mhm. Das kann man doch noch mal neu machen und noch mal neu revitalisieren, aber arbeitet zusammen.
Das wird noch viel zu wenig getan, ja, in der Tat. Trotzdem, damit wir den Block auch abschließen, was würdest du sagen, können diese Player, über die wir jetzt gerade sprachen, von den Kreml-Leuten lernen und vielleicht auch umgekehrt?
Also Kreml ist ja nichts anderes eigentlich als das, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Also die Kernfunktion im Corporate Real Estate Management ist Stakeholder Management. Da gibt es in der Regel einen Corporate Finance Leader, da gibt es irgendwo Produktionsleiter, da gibt es einen Betriebsrat. Ja. Du hast eigentlich eine ähnliche Struktur im Kreml wie in so einer Kommune. Ja. Und was die erfolgreichen Kreml-Abteilungen zurechtbekommen. Also ich denke immer vor allen Dingen so an Siemens, aber das ist jetzt auch was bei Schaeffler gerade wächst, ja. Die kriegen diese Leute alle in ein Boot. Also mal so ein Beispiel, als ich bei Schaeffler anfing, das Konzept so mitzuentwickeln, da gab es Herrn Rosenfeld und Finanzvorstand, zwei von, ich glaube, 11 Vorständen, die da das Konzept gut fanden. Und am Ende hat Stefan Wolter da als Kreml-Leiter einen fantastischen Job gemacht. Er hat da von 11 Vorständen 10 Vorstände in seinem Boot gehabt, weil er einfach erklärt hat, was ein erfolgreiches Corporate Real Estate Management kann. Das heißt, da wurden Karotten gezüchtet und die Karotten eigentlich jedem Einzelnen vor die Nase gehängt. So. Und dieses Stakeholder-Management, was eigentlich dahinter steht, was übrigens auch eine extrem managementlastige Geschichte ist, also dafür gibt es tolle Konzepte, auch im theoretischen Bereich, ja, das müssen eigentlich die Schlüsselfunktionen auch für die Innenstadt sein. Wie bringe ich das zusammen? Nur dann passt es nicht zusammen, wenn ich Klientelpolitik mache aus parteipolitischer Sicht heraus. Dann passt es nicht zusammen, wenn am Ende des Tages kein starker Bürgermeister da ist, der sich einfach nicht traut. Ne?
Zwei Fragen habe ich noch und dann bist du mich los. Dann haben wir deutlich länger gesprochen, als wir gedacht hatten. Aber ich finde es so spannend, ich hätte noch eine Stunde weiterreden können. Wo glaubst du, stehen wir als Branche, Gesellschaft und auch als im Corporate Real Estate Management so in, ich sag mal, ich hatte mir aufgeschrieben 5 Jahre, aber ich sag lieber 10, weil ich glaube, das ist der bessere Zeithorizont.
Naja, für 5 Jahre hätte ich auch gesagt, da gebe ich keine Prognose, da stehen wir ja da, wo wir heute stehen. Ich glaube, dass wir in 15 Jahren alle verstanden haben, was wir heute verpasst haben. Also ich glaube, wenn wir mal uns anschauen, welche Notwendigkeit wir haben, unsere Konzerne zu drehen, damit es internationale Wettbewerbsfähigkeit gibt, damit es auch Energieversorgung gibt. Das, auch das Thema Energieversorgung ist ja eine Standortfrage. Ne? Also sieht man sehr deutlich bei BMW. Also BMW macht im Corporate Real Estate Management vor allen Dingen Energieversorgung. Die sorgen dafür, dass die Standorte weiterhin mit einigermaßen erträglichen Energiekosten funktionieren können. Da ist unheimlich viel zu holen und dann hast du es zu tun. Ich berichte nochmal aus einer Studie von CIA 2020, aber es ist heute genau das Gleiche. Die Verwaltung in Deutschland ist so tranig, wenn du irgendwo einen Transformationsprozess in Gang setzen möchtest, dann sagt mir im Durchschnitt die deutschen Großunternehmen aus dem Corporate Real Estate Bereich, das verzögert sich zwischen 20% und 25%. Nur aufgrund des Verwaltungsprozesses. Ich rede nicht davon, dass da ein anderes Ergebnis erzielt werden soll und man verhandelt, sondern rein der Verwaltungsakt verzögert sich um 20% bis 25%. Die deutsche Unternehmen wären freiwillig bereit, 15% ungefähr der Investitionssumme mehr aufzuwenden, wenn dieser Verwaltungsprozess funktionieren würde. Also so ein Single Window, ja. Also ich gehe zu einer Stelle in der Verwaltung und habe da meinen Ansprechpartner. Und dann gibt es nicht verteilte Strukturen im Verwaltungsprozess mit verteilten Verantwortlichkeiten. So, wenn wir das schaffen könnten, das aufzuheben, dann würde es, glaube ich, im Corporate Real Estate in 7 Meilenschritten vorangehen. Und davon hängt es eigentlich ab, was ich auf deine Frage antworten soll. Also wenn wir das hinbekommen, dann kann sich im Corporate Real Estate in 5 oder in 10 Jahren gewaltig was verändert haben. Dann ist dieser Transformationsprozess bei den Immobilien angekommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, ja, wie gesagt, dann passiert das, was ich gerade sagte. Dann gucken wir in 10 Jahren auf heute und sehen, was wir verpasst haben.
Was wünschst du dir von Immobilienbranche und Politik?
Also von der Politik wünsche ich mir, dass es einfach viel ernster genommen wird. Also ich wäre vorvorgestern im Deutschen Bundestag gewesen, hätte dort mit Abgeordneten ein Gespräch gehabt zum Thema Gewerbeimmobilien. Das wäre das erste Gespräch, glaube ich, was im politischen Prozess auf ernsthaftem Niveau zu dem Thema stattgefunden hat. Also es geht immer nur um Wohnen. Und im politischen Bereich müssen wir diesen Transformationsprozess, von dem wir gerade gesprochen haben, diese Schefflers dieser Welt, ja, die wirklich Power haben, Energie von innen, wir müssen die einfach unterstützen. Das muss man verstehen. Das ist ein politisches Thema. Da wünsche ich mir genau für die Innenstädte mehr politisches Verständnis, mehr Einsicht. Und ja, für die Immobilienwirtschaft wünsche ich mir einfach, dass man sich viel, viel mehr Gedanken macht um seine Geschäftsmodelle. Da sind wir jetzt leider noch nicht ganz dazu gekommen. Aber ich glaube, dass wir in 20 Jahren eine völlig veränderte Immobilienwirtschaft sehen, mit viel weniger Leistungstiefen, vielleicht ohne die Developer-Projektentwickler, wie wir sie heute kennen. Da wird sich sehr, sehr viel bewegen. Und ich wünsche mir, dass das möglichst schnell geht, weil dann ist das Tal der Tränen nicht ganz so tief und unsere Studierende finden schneller wieder neue, perfekte Jobs.
Lieber Andreas, das schreit nach einem zweiten Teil, wo wir genau darüber dann sprechen müssen, ehrlich gesagt.
Ja. Können wir gerne machen. Hat Spaß gemacht, André. Toller Fragebogen. Ich habe es genossen.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie natürlich noch weitere Folgen bei Spotify oder sämtlichen anderen Podcast-Plattformen oder natürlich auch auf www.immobilienmanager.de. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie vielleicht auch als Hörer gewinnen kann der anderen Folgen. Bis bald.